Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich möchte den Abend heute mit einer meiner Lieblingsgeschichten beginnen, aus Alice im Wunderland. Da gibt es ja diese eine Szene, sage ich jetzt mal, wo sie an so eine Wegeskreuzung kommt. Irgendwie gibt es da zwei Wege und einen Baum. Und in dem Baum sitzt eine Katze, die so vor sich hin grinst. Und die Alice fragt dann die Katze, welchen Weg soll ich nehmen? Und die Katze fragt zurück, was ist dein Ziel? Und die Alice sagt, keine Ahnung. Daraufhin sagt die Katze, dann ist es egal, welchen Weg du nimmst. Ein Aspekt dieser Geschichte ist, dass es ganz klug ist, im Leben sich Ziele zu setzen und sich dann zu überlegen, wie komme ich hin. Manchmal ist aber das Leben ein wenig komplizierter und es ist gar nicht so klar, was das eigene Ziel im Leben ist. Gestern gab es ein Interview, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, mit einer Frau, die Nonne geworden ist, mit 60 Jahren. Da gab es eine Stelle, da hat sie über ihr Berufungserlebnis berichtet. Ich lese mal vor. Im Karmelitinnenkloster in Himmelau im Lavantal hörte sie den erneuten Ruf Gottes und hinterfragte: Ich bin nicht mehr jung, bin Mutter, Großmutter, wie soll das geschehen? Doch es sei möglich gewesen, alles zu verlassen, was mir lieb und teuer war, und Gott mein ungeteiltes Herz zu schenken. Gott erwählt, wen er will. Er hat seine Pläne. Ohne Berufung wäre für mich ein Leben hier im Kloster nicht vorstellbar. Das, was sie sagt, hat mich daran erinnert, dass offensichtlich es eine Erfahrung gibt, die in Religionen immer wieder beschrieben wird, dass man eine Erfahrung macht von einer totalen Relevanz für das eigene Leben, wo man weiß, das ist eine wichtige Erfahrung. Dann gibt es so diesen Aspekt der Zuordnung dieser Erfahrung. Das heißt, was ist mir da eigentlich passiert? Sokrates hat ja so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Es gibt jetzt zwar nicht wirklich so ein Berufungserlebnis, was jetzt da, zumindest was ich bei Plato gefunden habe, aber er selbst hat sich von dem Gott Apollon berufen gefühlt, die Menschen aufzuwecken. Das war eigentlich so seine Motivation. Er hat diesen inneren Ruf als innere Stimme wahrgenommen. Das hatte er Daimonion genannt. Das innere Göttliche in ihm, in uns, hat sich bemerkbar gemacht in der Weise, dass es ihn immer vor Dingen gewarnt hat, die vielleicht nicht gut ausgehen. Xenophon beschreibt auch, dass diese innere Stimme ihm auch gesagt hat, was er zu tun hat. Auch hier haben wir die Idee, dass eine externe Wesenheit, also etwas Göttliches oder ein Gott, Einfluss genommen hat. Das war auch das Bild dieser griechischen Philosophen, dass es etwas Göttliches außerhalb von ihnen gibt und dass dieses Göttliche sich um die Schöpfung, die sie, die Götter, erschaffen haben, dass sich dieses Göttliche oder die Götter sich um diese Schöpfung kümmern und auch Zeichen geben, die von Menschen durch Weissagungen, Orakel, Interpretation von Eingeweiden und so interpretiert werden können. Wir finden in der Bibel ähnliche Erfahrungen. Einmal Moses, da ist er gerade in Ägypten. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten noch unter der Sklavenarbeit. Sie klagten und ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Gott hörte ihr Stöhnen und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab es ihnen zu erkennen. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Sowieso eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Moses sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Moses näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Moses, Moses. Er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Auch hier haben wir so eine Idee, dass sich das Göttliche in der menschlichen Ebene meldet. Einerseits durch eine visuelle Erscheinung und andererseits durch eine Stimme, die Moses hört. Das nächste Beispiel, was ich gefunden habe, ist Jeremias. Also es gibt ja einige Propheten in der Bibel und bei Jeremias war es so, dass das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich, ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden. Ich bin ja noch zu jung. Aber der Herr erwiderte mir, sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, sprach der Herr. Also auditive Stimme. Dann geht's weiter bei Ezechiels. Also er ging das Wort des Herrn an Ezechiel, den Sohn sowieso. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Ich sah, ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke mit flackerndem Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Aus dem Feuer strahlte es wie glühendes Gold. Und so weiter und so weiter. Okay, das war was Visuelles offensichtlich. Dann nehmen wir vielleicht noch den Paulus. Das ist das Bekannteste. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er antwortete, »Wer bist du, Herr?« Dieser sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. Das wären jetzt so meine Beispiele aus unserer christlichen Tradition, die sich offensichtlich von dem Alten Testament über das Neue Testament bis ins heutige Kärnten zieht. Es gibt diese Parallele zu Sokrates, insofern ist das für uns auch interessant. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene Interpretationen. Und ich habe mal eine Interpretation mitgebracht, die ich immer noch für sehr aktuell halte. Die ist von William James. William James war Ende des 19. Jahrhunderts einer der Begründer der akademischen Psychologie in Amerika und hat ein dickes Buch geschrieben über die Vielfalt religiöser Erfahrungen. Und der geht es aus einer psychologischen Perspektive an. Er versucht, dieses Bekehrungserlebnis zu beschreiben. Auch hier zitiere ich mal einen Teil. Wenn wir sagen, ein Mensch ist bekehrt, so heißt das in diesen Begriffen, dass religiöse Vorstellungen, die in seinem Bewusstsein zuvor peripher waren, nun eine zentrale Stelle einnehmen und dass religiöse Ziele das ständige Zentrum einer Energie bilden. Wenn vorher diese religiösen Ziele nicht oder religiösen Themen nicht so im Vordergrund standen, dann durch dieses Bekehrungserlebnisse sind die dann auf einmal im Zentrum dieser Person. Weder ein äußerer Beobachter noch das Subjekt, das den Prozess durchmacht, kann voll erklären, wieso einzelne Erfahrungen fähig sind, das Energiezentrum eines Menschen so entschieden zu ändern oder warum sie oft auf die Stunde, in der sie dies können, zu warten haben. Einmal dieser Aspekt der Änderung und der andere Aspekt, dass das offensichtlich nicht von der jeweiligen Person hergestellt werden kann. Das ist ja auch ein typisches Element bei den Propheten aus dem Alten Testament, als auch bei Paulus. Das war eine Erfahrung, die ihnen zugestoßen ist. die sie nicht bewusst herbeigeführt haben. Das unterstreicht William James auch. Der andere Aspekt ist der der Relevanz. Das heißt, die betreffende Person ist davon überzeugt, dass diese Erfahrung wichtig ist, dass das eine der wichtigsten Erfahrungen in ihrem Leben ist. Jetzt ist das Interessante, also wie erklärt James das, diese Art von Erfahrung? Er spricht von einem unbewussten Reifungsprozess. Das finden wir hier in diesem Artikel aus der kleinen Zeitung von der älteren Nonne auch so. Das heißt, sie beschreibt ihr Leben als, auch das habe ich mir jetzt nicht angestrichen, irgendwo schreibt sie, dass sie ganz normal katholisch erzogen wurde. Wobei man jetzt fragen kann, was ist normal katholisch in Kärnten? Sie hat da nichts Außergewöhnliches festgestellt, hat auch ein normales Berufsleben gehabt, hat aber immer wieder mit der Kirche auch zu tun gehabt, war dann in dieser Legio Maria aktiv. Ihr Referenzrahmen war Katholizismus. Die Idee bei James ist jetzt die, dass diese Dinge im Unbewussten reifen und dann, es muss nicht mal unbedingt irgendeinen Auslöser geben, aber dann macht es auf einmal Klick und diese unbewussten Prozesse sind dann auf einmal da und so stark im Vordergrund, dass sich das Leben vollkommen neu organisiert. Wenn wir jetzt zum Buddhismus schauen, gibt es ähnliche Erfahrungen der Relevanz. Alan Watts, ein Erleuchtungsguru der 60er, 70er Jahre, sage ich jetzt mal, ja, der sich sehr stark also mit asiatischen Religionen beschäftigt hat. Der war zu seiner Zeit ein Star in der Szene. Und er spricht von einem kosmischen Aha-Erlebnis. Wir kennen alle diese Erfahrung. Man ist mit irgendeinem Problem beschäftigt und man kommt aber irgendwie nicht weiter. Man versucht es zu lösen, man strengt sich an und man kommt trotzdem nicht weiter. Und dann macht man irgendwas ganz anderes und auf einmal macht es tschuck, klick. Und man hat die Idee, genau jetzt weiß ich, wie es geht. Und sowas gibt es offensichtlich in einer größeren Dimension auch. Wenn wir jetzt zum Buddhismus hingehen, könnte man sagen, dass die Erfahrung des Erwachens des Buddha so eine Art von Erfahrung offensichtlich war. Auch hier haben wir den Aspekt der Relevanz. Das heißt, das hat seine vorhergehende Sichtweise diametral verändert. Er hatte subjektiv das Gefühl, das war eine wichtige Erfahrung, er nannte das Erwachen und hat das aus seinem Kontext heraus interpretiert, in seinem religiösen Rahmen, so wie wenn jemand so eine ähnliche Erfahrung macht und die Person ist in einem katholischen Rahmen, interpretiert das offensichtlich mit ihren eigenen Begriffen. Der Unterschied zwischen dem Buddha, der Nonne und dem Sokrates ist offensichtlich, dass der Buddha ohne das Konzept der Götter ausgekommen ist. Das finde ich einen sehr wesentlichen Unterschied. Offensichtlich braucht diese Relevanzerfahrung, so nenne ich das jetzt einfach mal, kein göttliches Konzept. In der Meditation kann man manchmal so eine Erfahrung machen, dass wenn man einfach nur sitzt, ohne irgendetwas Bestimmtes lösen zu wollen oder erreichen zu wollen, dass dann so einen Augenblick gibt, wo man Dinge klarer sieht, klarer versteht. Und der deutsche Begriff wäre dafür dann Einsicht. Man sieht die Dinge aus einer neuen Perspektive. Wobei das Thema des Erwachens in vielen buddhistischen Richtungen nicht im Vordergrund steht. Eigentlich steht eher das Thema der Gewöhnung im Vordergrund. Das heißt, wenn wir mit unseren Gewohnheitsmustern arbeiten. In der Regel ist die Lösung nicht, dass man so ein kleines kosmisches Aha-Erlebnis hat und dann hat sich alles verändert, sondern wir können zwar dann die Dinge klarer sehen, aber die Gewohnheitsmuster sind trotzdem noch da. Das Mühsame an diesem buddhistischen Weg und auch im Christentum ist ja gerade das, dass wir diese unangenehmen, unheilsamen Gewohnheitsmuster uns bewusst werden und sie dann im Alltag versuchen zu verändern. Wie gehen wir mit unserer Gier um? Wie gehen wir mit unserem Ärger um? Und diese ganzen Dinge, die uns daran hindern, unser Potenzial zu manifestieren, diese Dinge im Alltag dann über Gewöhnungsprozesse, sprich ich mache es mal anders, als ich es gewohnt bin, oder ich gewöhne mir neue Verhaltensweisen an, indem ich das, was mir gut tut, immer wiederhole und dadurch ein neues Gewohnheitsmuster kreiere. Insofern gibt es diese zwei Aspekte, einmal den Aspekt der Einsicht und dann den Aspekt der Umsetzung im Alltag. Und das Mühsame ist in der Regel die Umsetzung im Alltag. Das wäre so der Konnex. Was auch interessant ist, dass wir offensichtlich Erfahrung immer aus unserem eigenen Kontext interpretieren. Wahrscheinlich ist es so, aber auch das ist jetzt nur meine These, wenn man mit Katholizismus nichts zu tun hat, wird man wahrscheinlich keine Vision von irgendeinem Heiligen bekommen. Das wäre sozusagen die These von William James, weil ja dort im Unbewussten nichts abgespeichert ist, was in die Richtung geht. Ob das dann wirklich so ist, das ist natürlich auch nochmal interessant. Das weiß ich nicht genau. Ja, aber das wäre zumindest die psychologische Interpretation von dieser Art von Erlebnissen, die offensichtlich in vielen Religionen eine große Relevanz haben. Im Deutschen hat sich in der Frühzeit der Buddhismusrezeption für den Begriff Bodhi, Bodhi ist der Pali-Begriff für Erwachen. Frühe Übersetzung im Deutschen war ja Erleuchtung. Das ist an sich aus buddhistischer Sicht ein falscher Begriff, also eine falsche Übersetzung, weil mit Lichterscheinungen hat das null zu tun, diese Art von Erfahrung, in der es im Buddhismus geht, sondern es hat was mit Einsicht zu tun. Und deswegen ist die Übersetzung des Erwachens, dass man aus einer Art von Traum aufwacht und die Dinge viel klarer und deutlicher sieht. Das ist eher die Idee hinter dem Begriff. Also fragt man sich, woher kommt eigentlich diese schräge Übersetzung der Erleuchtung? Wenn man sich jetzt diese Beschreibungen aus der Bibel anschaut, als auch dann durch die christliche Mystik, dann findet man viele Erlebnisse, wo das Visuelle sehr stark im Vordergrund stand und das oft mit irgendwelchen Lichterscheinungen assoziiert war. Ich unterstelle mal, dass diese westliche Tradition von Erlebnis, auditiv plus visuell, dass das auch dazu geführt hat, den buddhistischen Begriff des Bodhi, des Erwachens, mit Erleuchtung zu übersetzen. Im Amerikanischen bin ich mir jetzt unsicher, ob das auch so gemacht wird, weil da wäre die Entsprechung Enlightenment. Aber Enlightenment, das ist die Bewegung der Aufklärung. Insofern bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das da so übersetzt wird. Also die neueren Übersetzungen sind Awakening, also auch Aufwachen oder Erwachen. Insofern ist es immer ganz spannend, was wird mit so einem Begriff und der Übersetzung dieses Begriffes alles mittransportiert. Wie gesagt, wir interpretieren die Dinge immer aus unserem eigenen Referenzrahmen. Und das ist wichtig, das immer wieder auch sich bewusst zu machen. Das heißt, ich interpretiere jede Erfahrung immer aus meinem eigenen Referenzrahmen. Je mehr ich mir dessen bewusst bin, desto offener kann ich auch akzeptieren, dass ein anderer oder eine andere Person die gleiche Sache ganz anders sieht, weil sie natürlich einen anderen Referenzrahmen hat. Und ich denke, wenn man das für sich selbst reflektiert, kann man die Offenheit halten, auch eine andere Meinung aushalten zu können und mal zu erforschen, wie kommt die andere Person dazu. Und nicht gleich in diesem Modus, ich habe die Wahrheit und der andere hat Unrecht und ich muss den jetzt überzeugen oder niederbrüllen oder also bis zu körperlicher Gewalt geht das ja jetzt. Das heißt, das wird ja dann ab einem bestimmten Punkt, wenn man glaubt, man hat die Wahrheit und man versucht, den anderen auch davon zu überzeugen, mehr oder weniger oder für die eigene Wahrheit zu kämpfen, kriegt das ab einem bestimmten Punkt eine sehr starke emotionale Komponente. Und sobald die Emotionen die Kontrolle übernommen haben, dann ist überhaupt keine Lösung mehr möglich. Und das können wir ja fast jetzt täglich in den Medien beobachten, wie emotionalisiert diese Diskussionen sind. Eigentlich sind es überhaupt keine Diskussionen mehr, nur noch Emotionen werden da gegeneinander ausgetauscht. Aus buddhistischer Sicht ist wesentlich, einen Gang zurückzuschalten, in den eigenen Schwerpunkt zu kommen, die Emotionen sich beruhigen zu lassen und dann wieder klar zu sehen, was sind die Argumente, was ist das für, was ist das wieder und dann versuchen, eine gute Lösung zu finden. Aus der Meditationsperspektive gibt es einen Begriff für diese Lichtphänomene innerhalb der buddhistischen Meditation, als auch für alle möglichen Visionen. Dieser Begriff heißt auf Japanisch Makkyo und bedeutet nichts anderes als Täuschung. Die buddhistische Meditation, nicht alle buddhistischen Traditionen, also die Tibeter sehen das vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber innerhalb des Theravada als auch des Zen-Buddhismus sind alle Visionen, die man hat, oder Lichterscheinungen oder auditiven Stimmen, die man hört während der Meditation, sind nichts anderes als auftauchende Phänomene und haben keine eigenständige Realität. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu christlichen Vorstellungen von Meditation. Der Buddhismus arbeitet nicht mit der Vorstellung, dass irgendeine externe Stimme uns irgendwelche Botschaften sendet. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und deswegen für die Meditationsschulung ist das nichts anderes als Täuschungen. Dann würde ich sagen, können wir das so stehen lassen, und danke ich für eure Aufmerksamkeit.